Herzlich willkommen zurück bei Law with Luna. Heute sitze ich hier mit Herrn Wimmers. Herr Wimmers ist Rechtsanwalt für unter anderem das Datenschutzrecht, womit wir uns heute beschäftigen werden. Erstmal herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, geht mir auch so.
Für unsere ganzen Zuhörer, magst du einmal deinen Werdegang ein bisschen skizzieren, wie es dazu kam, dass du nach dem Staatsexamen in das Datenschutzrecht reingekommen bist?
Ja, sehr gerne. Stefan Wimmers heiße ich, bin Rechtsanwalt und zwar schon relativ lange, seit über 30 Jahren. Und vor 30 Jahren war der Beruf des Anwalts eigentlich sehr klassisch geprägt. Und in diese Zeit fiel dann quasi die Relevanz des Internets, was es dann vorher auch nicht gab. Und mit dieser digitalen Welt, die damals noch gar nicht so hieß, kamen dann natürlich andere Denkweisen, auch andere Herausforderungen an alle die, die sich mit dem Thema Recht beschäftigten, zu. Und infolgedessen habe ich es damals für richtig spannend gehalten, dem doch etwas verstaubten Bereich des Rechts dann diese neue Öffnung zuzuerkennen und habe mich dafür interessiert. Habe relativ schnell dann mit der Frage der Domains und so weiter begonnen und bin auf diese Art und Weise natürlich in diese gesamte Thematik hineingerutscht, in der natürlich dann das Datenschutzrecht irgendwann eine gewisse Relevanz bekam, die es auch nie so hatte. Es gab immer Datenschutz. Wir sind in Deutschland eigentlich ein Vorreiter für Datenschutz, war aber im öffentlichen Bewusstsein nicht verankert und ist natürlich dann dadurch, dass faktisch jeder auf einmal mit digitalen Inhalten eine andere Berührung mit Datenschutz bekommen musste, plötzlich eher im Bewusstsein mehrerer Personen und Menschen gekommen. Und ganz zum Schluss war dann die Europäische Union diejenige, die mit der Datenschutzgrundverordnung es dann geschafft hat, das Ganze maximal zu sensibilisieren und dafür zu sorgen, dass wir heute über Datenschutz anders reden, als das zu Beginn meiner Laufbahn der Fall war. Zwischendurch bin ich 2005 von der Hochschule Niederrhein angesprochen worden, mich um die dortige Ausbildung der Wirtschaftsinformatiker ein bisschen mitzukümmern, was den rechtlichen Rahmen angeht. Und die Herausforderung da bestand und besteht eigentlich bis heute darin, Menschen, die mit Jura nichts zu tun haben wollten, wollen und werden, trotzdem irgendwo klarzumachen, dass sie nicht ganz ohne diese Themen durchs Leben kommen werden, je nachdem, ob sie als Administratoren oder was auch immer nach ihrer Ausbildung dann am Markt unterwegs sein werden. Und insoweit gibt es dann wie immer diese Module im Studiengängen. Und davon ist dann mein Modul umfasst mit allen Dingen, die im Online-Bereich Relevanz haben können. Die Hochschule gibt mir da also ein relativ breites Spektrum und eine Möglichkeit, dann auch immer zu reagieren, je nachdem, wie die Entwicklungen gerade so kommen. Und wir gehen auch da einfach spontan auf sämtliches ein, was gerade in der Woche passiert ist, die der Vorlesung vorausgegangen ist, wenn denn mal was geschehen ist. Und da spielt Datenschutz auch eine Rolle.
Die Datenschutzgrundverordnung kam ja 2018 so ein bisschen ins Rollen. Was hat sich seitdem denn so grundlegend verändert? Beziehungsweise gibt es irgendwelche Grundprinzipien, die sich in den letzten 5 Jahren etabliert haben?
Nee, es hat sich überhaupt nichts geändert. Es hat sich nur das Bewusstsein geändert. Die Sensibilisierung hat sich geändert. Die Prinzipien, die da drin stecken, die gab es vorher schon. Die DSGVO war 2018 in Kraft getreten, die gab es schon vorher. Da hatten wir aber dann eine Übergangsfrist, die hat überhaupt keinen interessiert. Und erst als das Ding scharf geschaltet wurde, 2018 im Mai, dann ging es nach Silvester eigentlich erst los. Also mit Umstellen des Kalenderblatts auf 2018 war auf einmal Sensibilisierung angesagt und es brach regelrecht Panik aus und die ist auch dann geschürt worden, medial, auf allen Kanälen. Und das hat, glaube ich, gefruchtet. Und es hat dazu beigetragen, dass relativ viele Menschen extrem sensibilisiert worden sind, was Datenschutz angeht. Inhaltlich hatten wir ein Bundesdatenschutzgesetz, Das ist im Prinzip identisch. Also die EU hat sich eher an unserem Gesetz orientiert als umgekehrt.
Wahnsinn. In der Hinsicht, der Datenschutz ist ja unter anderem einmal für Unternehmen wichtig und also die, die Daten verarbeiten von ihren Kunden, aber natürlich auch für die Kunden, die vielleicht auf einmal dann von irgendwelchen Websites oder E-Mails kontaktiert werden, angerufen werden, Nachrichten bekommen. Mit wem haben Sie mehr zu tun? Unternehmen oder mit Kunden, die jetzt privat zu Ihnen kommen?
Das hält sich die Waage. Es gibt Unternehmen, also ich glaube, die meisten Unternehmen sind da relativ gut aufgestellt und sind auch ganz gut ja, quasi durch ihre entsprechenden Dienstleister begleitet. Die haben sich frühzeitig der rechtlichen Rahmenbedingungen gewidmet und je nach Agentur, die sie dann auch digital betreut, gibt es auch da natürlich Querverbindungen in den rechtlichen Rahmen hinein. Da sitzen dann halt Kollegen von mir auf der anderen Seite bei den Agenturen und beraten die, und der Kunde kauft dann quasi ein Paket und da sind dann die rechtlichen Rahmenbedingungen auch eigentlich schon abgebildet. Also alle diejenigen, die relativ seriös am Markt sind, glaube ich, sind heute sehr gut aufgestellt. Und das gilt insbesondere für die, die mit wirklich relevanten, sensiblen Daten umgehen, also im medizinischen Bereich, im finanziellen Bereich, Banken etc., Finanzdienstleister. Da ist man schon bemüht, sich auf gar keinen Fall auf dem falschen Fuß erwischen zu lassen. Es geht schon mal ein bisschen drunter und drüber in der IT-Branche selber. Da merkt man eben, und da ist man im Prinzip beim Bogenschluss zum Studiengang, dass da oft Menschen am Werk sind, die eben nicht an irgendeiner Weiterbildung teilgenommen haben, die sich mit rechtlichen Rahmenbedingungen befassen. Da wird dann beispielsweise eine Agentur aufgegeben, aus welchen Gründen auch immer, und dann wird die verkauft. Mhm. So, und beim Verkauf der Agentur werden die Kunden mitverkauft. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Aber wird dann mal gemacht und dann kommt der neue Kunde und wundert sich, dass der neue Inhaber und wundert sich, dass der ein oder andere Kunde etwas kariert guckt und auch etwas komisch reagiert, weil er natürlich nicht weiß, wer kontaktet mich da, was habe ich mit dem eigentlich zu tun. Das kann ganz böse enden, wenn denn Daten nicht nur was personenbezogene Daten angeht, rübergegeben werden, sondern wenn sogar ganze Zugriffe für den Kunden nicht mehr gegeben sind, weil das eigene E-Mail, der eigene E-Mail-Account oder die Homepage gar nicht mehr erreichbar sind, weil der das gemacht hat, nicht mehr da ist und der neue etwas ungeschickt anfängt. Und da reden wir nicht nur über Datenschutz am Ende des Tages, da reden wir nur über ganz andere kapitale Probleme, die aber leider immer noch an der Tagesordnung sind. Das Gleiche gilt dann so für Fitnessstudios zum Beispiel, Sonnenstudios oder Nagelstudios. Dinge, wo Kundendaten vorhanden sind, wo dann eine Aufgabe oder eine Veränderung der Lebensumstände dazu führt, dass was aufgegeben wird und andere übernimmt. Das Gleiche. Also es ist an der Tagesordnung, der Markt bewegt sich. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Das passiert in anderen Bereichen auch. Man muss halt nur etwas aufpassen, wie man dann mit den Kunden umgeht. Und dann sollte es dann etwas frühzeitiger durchdenken und schon mal beginnen. Ich glaube, die meisten Kunden wären ja gar nicht gegen, wenn die rechtzeitig informiert werden würden. Also wir reden am Ende des Tages wieder mal um ein Kommunikationsdesaster.
Ich dachte, um ehrlich zu sein, immer, dass die Übergabe des Kundenstammes mit dazugehört, wenn man jetzt zum Beispiel auch eine Zahnarztpraxis auflöst und dann an den nächsten Zahnarzt weitergibt, denn der Kundenstamm hat ja auch einen gewissen Wert, den genau. Man dann auch mit, oder den man vielleicht auch als Schilder Reserve sonst dann versucht aufzubauen.
Das hat sich geändert. Das war früher gang und gäbe. Der Wert des Unternehmens war maßgeblich davon abhängig, was habe ich für Kunden. Und die Kundenstämme waren relevant. Aber daraus ergibt sich, wenn man es in Datenschutz übersetzt, der Kundenstamm waren letztendlich Daten. Und insoweit ist mit diesen Daten gehandelt worden. Und dieses Handeln mit Daten geht nur mit Einwilligung dessen, der denn gehandelt wird. Und daran hat natürlich zu damaligen Zeiten kein Mensch gedacht. Und es gibt diesen goldenen Satz, es gibt keine Bestandskunden mehr. Weil ich habe nur dann Bestandskunden, wirklich, wenn die mir verbrieft haben, geschrieben haben, dass sie einverstanden sind, mit der Übertragung von Kunden, der Kontaktaufnahme durch wen auch immer und so weiter und so fort. Ich brauche also diese permanente personelle Einwilligung meines Kunden und das war früher nicht der Fall. Da hat auch keiner dran gedacht, da war auch keine Sensibilisierung mehr, kann man auch keinen Vorwurf machen. Aber wenn es nicht gemacht worden ist, dann gibt es das auch nicht. Und da gibt es dann in der realen Welt im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man nimmt Abstand von so einem Geschäft und die andere ist Augen zu und durch in der Hoffnung, es geht irgendwie gut und der Schaden ist begrenzbar. Dann muss man das einpreisen von vornherein. Das ist allerdings jetzt nicht die Empfehlung, die Sie die meisten von einem Anwalt oder von irgendeinem seriösen Institut verlangen können und erwarten können. Mhm. Aber es wird manchmal einfach gemacht. Und so in den eben beschriebenen Fällen der Kundenübertragung bei ITler.
Wenn man jetzt von Daten in dem Sinne auch weiterspricht, dann haben wir einmal die Daten, die, glaube ich, jeder kennt und die auch die Polizei zum Beispiel abfragen darf, indem sie halt eine Identitätskontrolle durchführt und man auf dem Perso dann sieht, Name, Geschlecht, Alter, Größe etc. Welche Daten sind denn meistens die, wo Kunden oder wo vielleicht auch Mandanten von Ihnen sich dann darüber Sorgen machen, dass sie übertragen werden?
IBANs. Also wir reden über Bankdaten. Das ist ja auch das große Thema im Phishing. Warum gibt es so viele Messenger-Nachrichten oder Mails mit etwas komischen Anfragen, warum man denn gerade sein Konto verifizieren soll und Eingaben machen. Am Ende des Tages steht da immer eine IBAN, eine Bankverbindung und die ist genau aus dem Grunde da, damit man dann beim nächsten Atemzug direkt eine Abbuchung vornehmen kann. Und darüber steht zu Recht Angst und das ist auch berechtigt und wir haben hier etliche Tendenz steigende Fallzahlen von Menschen, die um sehr, sehr viel Geld gebracht worden sind.
Inwiefern merken die meisten Kunden oder Mandanten das von Ihnen, dass auf einmal jetzt irgendwas passiert ist? Weil zum Beispiel viele schauen ja gar nicht so richtig ins Banking rein, holen sich vielleicht noch den Kontoauszug bei der Sparkasse. Für die, die ein Online-Banking haben, ist es vielleicht leichter nachzuvollziehen, dass irgendwas Komisches gerade passiert. Mhm. Aber wann ist meistens zuerst der Moment da, wenn die meisten sagen, okay, irgendwas stimmt jetzt hier nicht?
Das ist meistens dann da, wenn einfach das Konto am Limit ist und es dann von irgendeiner Seite eine Nachfrage kommt, wir konnten Ihre Miete nicht einziehen oder sowas Ähnliches oder eine Überweisung wird gemacht und die Bank meldet sich und sagt, Ihr Konto ist aber leer. Und dann ist auch schon zu spät.
Ja.
In der Regel ist es aber so, dass man bemerkt, also es gibt schon noch relativ viele, die ihre Kontoauszüge checken und wenn die das sehen, ist es dann auch schon zu spät. Ne? Weil es gibt nur dann eine Chance zu reparieren, wenn es eine Lastschrift war. Die kann ich zurückholen. Wenn ich aber veranlasst worden bin, eine Überweisung vorzunehmen, dann kann ich diese Überweisung ja nicht mehr stornieren, weil ich habe sie selbst veranlasst. Ne? Da kann jetzt kein anderer meine eigene Vorgehensweise verantworten. Ich bin nur halt vorher auf eine Information reingefallen und habe mich täuschen lassen. Das ist Betrug, klar, aber der Schaden ist eingetreten, wie bei jedem Betrug, auch in der realen Welt. Das ändert sich nicht, nur weil es digital wird und infolgedessen ist dann die Frage, ist man in der Lage zu verifizieren, wer ist denn eigentlich der auf der anderen Seite, der große Unbekannte? Zu 99,9% werden Sie das nicht erfahren, weil das ist so geschickt angelegt, dass es logischerweise keinen Hinweis auf irgendeinen Täter geben kann. Das läuft dann über ein paar Banden irgendwo ins Ausland und da gibt es auch keine Bankverbindungen, die sich mit EU-konformen Regelungen recherchieren lässt. Das ist also außerhalb der EU im Regelfall. Mhm. Und damit sind wir hier auch mit unserem Latein schon am Ende. Also das heißt, der Schaden dürfte eingetreten sein und ist dann auch nicht mehr beherrschbar. Und dann muss man dann schauen, gibt es ein Problem bei der Bank? Hat die Bank eventuelle Sicherheitsvorkehrungen entweder gar nicht gehabt oder versehentlich übersehen, nicht eingehalten? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Das ist dann der einzige Strohhalm, der noch bleiben könnte. Wenn ich aber dann wirklich nachvollziehbar selber alles veranlasst habe und habe aufgrund dieser Mail wirklich meine Tarn, mein PIN, was auch immer zur Sicherheit, zum Abgleich nötig ist, alles konkret selber weitergegeben, dann gibt es da auch keinen Vorwurf an Dritte. Dann war es einfach gut gemacht, schlecht durchdacht und im Endeffekt naiv.
Okay, wir hatten ja, oder Sie hatten ja vorhin schon angesprochen, dass Unternehmen sich am besten durch externe Dienstleister beraten und unterstützen lassen, damit alles DSGVO-konform aufgebaut wird. Wie kann man denn im Nachhinein das versuchen zu reparieren, dass man zum Beispiel die Daten, also dass man nicht nachvollziehen kann, wer dahinter steht, ist schade, denke ich mal, für die ganzen Betroffenen, weil die wissen jetzt nur, dass ihr Geld weg ist und dass sie es vermutlich sein, es ist eine Lastschrift, nicht wiederbekommen. Wie kann man denn dann präventiv in der Zukunft vorgehen, vielleicht als Privatperson und Unternehmen? Also Unternehmen lassen sich ja beraten, aber als Privatperson.
Also den Unternehmen passiert das auch nicht. Also das ist mir jedenfalls noch nicht untergekommen, dass irgendein Unternehmen an der Stelle so reingefallen ist. Da laufen die Abläufe etwas anders. Da haben wir auch meistens ein Vier-Augen-Prinzip. Da wird auch, glaube ich, der Versuch gar nicht so unternommen. Da sind dann die Normalos, die viel besseren Opfer, ehrlich gesagt. Das hört sich jetzt total krass an, aber das ist so. Man muss zum Opfer auch geboren sein. Da gibt es so einen Spruch. Und das muss denn der auf der anderen Seite auch sehen. So, und welche, dann nehme ich mir natürlich die üblichen Gruppen. Also ich versuche, die zu kriegen, die vielleicht nicht so ganz so selbstverständlich und routiniert mit der Materie umgehen. Das sind dann oft ältere Menschen. Viele haben auch kein Online-Banking. Oder die haben das, aber machen es relativ zurückhaltend, weil auch die Anzahl der Überweisungen oder der Geldgeschäfte gar nicht so üppig ist. Die gucken einfach mehr rein und sind aber dann auf der anderen Seite empfänglich für die Geschichten des Alltags, den Enkeltrick, der, obwohl er so abgedroschen ist, immer noch funktioniert. Und man wundert sich. Klar, die Betroffenen wundern sich hinterher am meisten, wie konnte mir das passieren? Aber in dem Moment sind die so merkwürdig alarmiert, dass da irgendwas aussetzt und genau irgendwo so ein Helfersyndrom geweckt wird und auf die Art und Weise dann auf einmal Vermögensverfügungen losgetreten werden, die man im Leben nie machen würde, wenn irgendeiner an der Haustür stünde und sagt, ich brauche nicht nur einen Euro, ich brauche mal eben irgendwie 1.000 Euro, dann wird die Tür wieder zugemacht. Aber digital geht das irgendwie anders. Und da wird die Tür eben nicht so leicht zugemacht und da wird eben mehr geglaubt. Jeder lässt sich an der Haustür selbst vom seriösesten Ableser von Messstationen einen Ausweis mittlerweile zeigen. Das ist für die mittlerweile schon Reflex und die zeigen den meistens schon vor, bevor einer fragt. Das haben wir schon trainiert. Das läuft digital nicht.
Das Bewusstsein ist auch gar nicht, denke ich, dafür da.
Also bei vielen nicht, bei vielen Bevölkerungsgruppen nicht. Klar, bei den Jüngeren passiert das selten. Also die Digital Natives sind da, die sind logischerweise anders aufgewachsen, sind mit der ganzen Thematik groß geworden, gehen da auch anders mit um, sind extrem routiniert und an der Stelle, denke ich, auch besser gewappnet und gehen da nicht direkt jedem ins Netz.
Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen strafrechtlicher aufrollt, Sie hatten vorhin schon von Betrug gesprochen, Sie sind hier Jurist bzw. Rechtsanwalt und zu Ihnen kommen die Menschen ja nicht nur, um Ihnen zu erzählen, dass jetzt irgendwo gerade Ihr Bankkonto leer ist, sondern die wollen ja auch Hilfe von Ihnen in dem Moment dann haben und hoffen, dass Sie als Rechtsanwalt Ihnen helfen können, Ihre Rechte durchzusetzen. Welche Rechte werden denn erstmal elementar meistens verletzt, wenn wir es mit einem Datenschutzfall oder einer Datenschutzverletzung
zu tun haben? Wir reden einfach strafrechtlich meistens über die Gruppe von Paragraphen rund um 202 ABCD Strafgesetzbuch, 203 unter Umständen, sind also im Sprachgebrauch ausspähen, Weitergeben von Daten, auch Hehlerei mit Daten, das heißt, der eine, der die Daten besorgt, muss nicht der gleiche sein, der sie denn auch letztendlich nutzt, um dann irgendwelche Vermögensverfügungen zu machen oder sie weiter zu verkaufen. Da können ja durchaus weitere Verkäufe zwischenliegen. Also man hat dann versucht, das gesamte Thema abzubilden. Ist auch gelungen. Diese gar nicht so viele Paragraphen, die doch gar nicht nötig. Also wir haben reichlich Paragraphen und für den Zweck haben wir halt ein paar Buchstaben an den schon vorhandenen Paragraphen zum Fernmeldegesetz, wie das schon immer gab, und zu diesen persönlichen Geschichten hinzugesetzt. Auch eine Sachbeschädigung ist ja auch digital möglich. Da gibt es 303, da haben wir jetzt 303a. Das ist also gesetzesstrukturell relativ einfach gelaufen. Übrigens auch EU-konform und über EU hinaus auch seit ewigen Zeiten, schon seit dem Vertrag von Lissabon 1996 hat man sich über Computer Strafrecht Gedanken gemacht, so hieß das damals noch. Und dann gibt es mittlerweile den Begriff Cybercrime und der ist dann über EU hinaus auch auf Europaratsebene und teilweise auch auf Interpol-Ebene unterwegs. Es sind natürlich nicht alle UN-Mitglieder Mitglied dieser ganzen Charta geworden, aber es ist schon ein großer Teil der freien Welt, der da mitmacht. Und die Straftatbestände sind nicht das Problem. Das Problem ist die Denkweise der Menschen, weil Strafen kann ich immer nur, wenn ich den Täter bekomme. Es geht natürlich bei den Ermittlern der ein oder andere mal ins Netz, aber viel zu wenige. Die meisten bleiben einfach unerkannt, weil es so wunderschön anonym laufen kann. Mhm. Und weil die Zahlungsstränge auch einfach dann unser System verlassen und dann auch nicht mehr kontrollierbar und abbildbar sind. Und dann kann man es auch nicht mehr verfolgen. Das kann man nur dann, wenn also irgendjemand in einem betreffenden Staat da auch mitmachen will. Dafür setzt aber voraus, ich muss erstmal wissen, welcher Staat denn überhaupt betroffen ist. Und wenn wir da vorher der Zusammenhang reißt und es an irgendeinem Punkt aufhört, dann komme ich auch nicht weiter. Und dann kriege ich dann auch international kein System geknackt. Es gibt eine Menge internationaler Bemühungen auf strafrechtlicher Ebene der Staatsanwaltschaften, das in den Griff zu kriegen, aber es bleibt immer nur bei der Spitze des Eisbergs.
Also wahrscheinlich bei 1% von 100, die dann vielleicht erstmal aufgedeckt werden oder überhaupt den Ermittlern Spuren gehen.
Dafür müsste man erstmal wissen, wie viel gibt es überhaupt. Und es gibt ja eine ganze Menge, die werden gar nicht zur Anzeige gebracht. Das ist ja auch so ein Problem. Es ist ja auch viel Scham im Spiel, nach dem Motto, wie kann ich denn so blöd sein, da auch sogar reinzufallen? Was nutzt mir jetzt eine Strafanzeige? Man blättert mal so ein bisschen und recherchiert im Netz und stellt dann fest, also richtig viel wird da nicht mal rumkommen. Also werde ich jetzt mal Mund halten und mich nicht outen. Ist aber falsch. Also die Ermittler brauchen ein Maximum an Informationen über das, was hier auf der Ebene passiert, auch um den Umfang abzuschätzen und vielleicht auch um Abgleiche vornehmen zu können. Das weiß natürlich nicht jeder Bürger, was da im Hintergrund schon alles recherchiert worden ist. Und es kann gut sein, dass gerade sein Mosaiksteinchen noch gefehlt hat, um vielleicht einem Ermittler auch noch den letzten Kick zu geben und zu sagen, jetzt habe ich die Sache rund und jetzt komme ich weiter. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man, wenn es geht, alles zur Anzeige bringt. Das ist auch kein Problem mehr. Ich kann heute Online-Strafanzeigen machen. Das heißt, ich muss auch gar nicht mich, wenn ich das also empfinde, einer gewissen peinlichen Begegnung mit einem Menschen aussetzen, auf der anderen Seite des Tisches, mit Uniform, der dann auch noch so ein bisschen milde lächelnd unter Umständen mich selbst in Frage stellt und mein ohnehin schon kaputtes Selbstbewusstsein komplett zerstört. Ich mache es online. Eine Online-Strafanzeige ist genauso wirksam. Wird auch bearbeitet, man bekommt relativ schnell auch eine Eingangsbestätigung und das wird dann prima verarbeitet. Und wenn es Nachfragen gibt, dann werden die dann nochmal gestellt. Das ist also überhaupt kein Problem und ist ein sehr guter Umgang, den die Polizeibehörde sich da hat einfallen lassen.
Also es ist momentan noch mehr Sherlock-Holmes-Arbeit, wie das die Rechtsanwalt dann mit juristischen Paragraphen anfangen.
Ja, Paragraphen ist nicht das Problem.
Okay.
Und wir haben Strafrecht, okay, wenn einer bestraft wird, sie kriegen irgendeinen. Also wir haben ja, wenn wir jetzt mal ganz auf niedrigster Schwelle anfangen und irgendjemand greift ein paar Euros ab, vielleicht auch ein paar mehr Euros und wird erwischt, weil er auch selber nicht die hellste Kerze am Baum ist. Ja, dann wird er erwischt und dann wird er bestraft. Dadurch hat aber mein Opfer noch kein Geld zurück. Weil im Zweifel handelt es sich da um Personen, die können mit Geld auch nicht ganz so gut umgehen. Das heißt, das, was sie sich da irgendwie ergaunert haben, ist dann durch Verausgabung für irgendwelchen Quatsch dann auch wieder weg. Also ich habe keine Chance der Vollstreckung. Ich kann ja nur Geld wiederholen, wenn ich erstens einen Titel habe. Also Titel nennen wir ein Urteil, was rechtskräftig ist, wo drin steht, A kriegt von B so und so viel 1000 Euro. Und dann gehe ich damit zu einem Gerichtsvollzieher, der vollstreckt das, geht also zu meinem Schuldner hin und sagt so, hier, der Auftraggeber kriegt Geld und ich werde das jetzt bei Ihnen holen, ich klebe Kuckuck überall drauf und so weiter. So, jetzt sagt dieser Mensch, hier ist nichts, was mir gehört, wo ich Kuckuck drauf kleben könnte, das gehört überhaupt nicht mir, das gehört wie auch immer und Geld habe ich auch nicht und Einkommen habe ich auch nicht. So, dann bin ich fertig. Und dann kann der Vollstrecker wieder gehen, das Opfer hat null Refinanzierung, keine Entschädigung, kein gar nichts. Hat vielleicht, wenn er keine Rechtsschutzversicherung hatte, auch noch Kosten ohne Ende gehabt, bis er dahin kommt, muss auch den Gerichtsvollzieher noch bezahlen. Macht auf Dauer keinen Spaß. Und das ist dann leider auch Teil der Realität, dass viele Straftäter, die erwischt werden, oftmals natürlich nicht in der Lage sind, auch nur irgendeinen Cent aufzubringen. Das sind dann halt, ja, wenn man so will, ist das die Grundlage dafür, dass die weitermachen, weil sie dann mit dem, was sie an Unterstützungen bekommen können, nicht leben wollen, weil die oft einen anderen Standard gewohnt sind und den besorgen die sich dann auf etwas illegalere Weise. So.
Wow. Okay, also für Opfer eine sehr schwierige Situation, wenn sie wissen, dass sie zum einen sich vielleicht der Scham aussetzen. Wie aber gerade auch angesprochen, alles geht mittlerweile online, da kann man super Anzeigen aufsetzen, ich glaube auf 24/7, also da gibt es bestimmt keine Portalsperren. Und da kann man dann direkt auch handeln. Ist natürlich schade für jeden, der in der Situation jetzt am Ende sitzt und sagt, ich habe mein Geld verloren. Wie kann man sich denn persönlich davor weiter schützen, wenn man jetzt sieht, okay, ich bekomme zum Beispiel kuriose Nachrichten, ich bekomme Mails, die sehen absolut nach Phishing-Mails aus. Kann man dann auf einzelne, sollte man dann zum Beispiel auf einzelne Portale, wo man sich vielleicht mal registriert hat, irgendwelchen Online-Shops, vielleicht sonst irgendwo auch mal was abonniert hat oder so, sollte man dann auf die Unternehmen zugehen oder da irgendwo?
Also es gibt eigentlich in unserer heutigen Welt ein relativ probates Mittel, nämlich indem ich einfach eine Suchmaschine bediene. Wenn ich eine Mail bekomme von, im Moment ist zum Beispiel jemand, der schon mal geflogen ist von der Fluggesellschaft, der an einem Rabattsystem teilnimmt, Miles and More zum Beispiel oder sowas. Ja. Die kriegen dann Mails, ihr Karte wird gesperrt, wenn sie nicht dies und jenes tun, Link. So, dann könnte man jetzt mal eben eingeben, Aufforderung zur Kontoreparatur Miles and More und da wird sofort an prominenter Stelle darauf hingewiesen, von der Lufthansa in dem Fall, dass derartige Mails gerade im Umlauf sind und man bitte da auf gar keinen Fall reagiert. Also man kann da relativ schnell mit digitalen Mitteln in der nächsten Minute für Klarheit sorgen. Man sollte grundsätzlich davon ausgehen, dass gerade in den letzten Jahren und Monaten es fast kaum noch möglich ist, eine Mail zu bekommen mit der Abfrage von irgendwelchen sensiblen Daten. Das wird nicht mehr gemacht, genau aus den Gründen, weil die Unternehmen ja merken, Feind hört mit und kopiert uns und unsere Kunden wissen ja gar nicht mehr, was sie glauben sollen. Also nimmt man davon Abstand. Es wird auf die Art und Weise nicht mehr sensibel kommuniziert. Und wenn man diesen Grundsatz mal beherzigt, dann sollte man einfach mal nicht reagieren. Und da gibt es natürlich die weitere Frage, was ist das für ein Absender? Es gibt natürlich sehr, sehr gut gemachte Absender, aber die meisten haben einen Haken. Und wenn da irgendwelche komischen Hieroglyphen zwischen sind, wenn etwas merkwürdige Top-Level-Domains da sind, also Top-Level ist das hinterm Punkt. Also DE ist jetzt Top-Level für Deutschland, es gibt ja noch x andere. Und die muss passen. Und wenn da schon etwas in Unordnung ist, ist ein sehr, sehr sicheres Zeichen dafür, dass das nicht mal in Spam gehört. Das gehört sofort in Müll. Und wenn Sie so etwas prophylaktisch in den Müll schieben, schadet es auch nicht. Also wenn ein seriöses Unternehmen von Ihnen was will, wird man so kommunizieren, dass es auch funktioniert. Aber nicht durch Messenger-Dienste oder Mails. Da gibt es mittlerweile die Mehrfaktor-Authentifizierungen auf verschiedenste Art und Weise, je nach Endgerät und nach Account, die werden dann genutzt. Und da bin ich natürlich auf der etwas sicheren Seite, als einfach nur auf einen Link zu gehen. Also linken ist blöd und der Link von gestern ist der QR-Code von heute. Also QR-Codes ersetzen jetzt fast die Links und ist ja noch perfider, weil da lesen sie ja nicht mehr wer was. Sie haben einen QR-Code und wir haben jetzt so ein bisschen eine perverse Entwicklung, weil wir reden uns ja jeden Tag ein in Deutschland. Wir sind ja total undigital und hinken total hinterher. Und jetzt wollen alle so richtig voll cool werden und alles möglichst digital machen. Also der QR-Code wird jetzt für jeden Käse herangezogen. Und es ist auch logisch, dass dann unsere schrägen Mitbewohner wieder mitmachen und diese QR-Codes dafür nutzen, um wieder Phishing-Attacken zu reiten. Das lesen sie aber noch nicht mal mehr. Das ist also noch subversiver als die plumpe Mail, ja, und der Enkeltrick. Und das, da muss man mal aufpassen. Also in dem Moment, wo der QR-Code erfasst wird, kommt da ja eine Grundlage und dann habe ich ja quasi eine Art Link selbst geschaffen und an der Stelle muss man dann ein bisschen achtsam sein und überlegen, ob man da weitermachen will oder den lieber wieder in die Versenkung schieben.
Gerade weil das Handy auch sofort QR-Codes immer versucht zu erkennen, wenn man irgendwo, klar, unterwegs ist.
Ja, ja, klar. Das ist also der Digitalisierungszwang und Hang wird auch zur Falle. Und man will total modern sein und mitmachen und möglichst digital wirken, aber vergisst an der Stelle dann manchmal auch so ein bisschen die Vorsicht. Und das führt dann wieder dazu, wenn das dann im Bekanntenkreis rum erzählt wird, siehste, hast du davon, geht alles, ist digital, ist alles Mist. So, das ist dann die Stammtischreaktion. Ist natürlich auch falsch. Wir sind einfach nicht genug ausgebildet dafür. In weiten Kreisen der Bevölkerung. Das ist das Problem.
Also haben wir da auch große Lücken einfach noch in der Entwicklung von, ja, Fachkräften, die sowas halt präventiv aufdecken, aber auch...
Ja, ich glaube, es müssten auch mehr breite gesellschaftliche Gruppen, die es gibt, die mit Digitalisierung überhaupt nichts zu tun haben. Also einfach Vereine, Verbände, irgendwelche Kurse, die selbst Sportkurse, warum sollen die nicht irgendwann mal so einschieben, pass mal auf, Mädels, Jungs, wir haben jetzt hier mal einen, der wird euch mal eben in einer Viertelstunde erklären, was ihr am besten jetzt nicht mehr macht.
Ja.
Ja, einfach so als Zugabe. Hat mit dem, wofür die da eigentlich hinkommen, gar nichts zu tun. Volkshochschule oder wohin auch immer. Ne? Wobei natürlich, da erwische ich immer nur die Leute, die sich ja weiterbilden wollen. Wir müssen ja auch die erwischen, ja, die jetzt quasi von ihrer Couch kaum runterkommen. Das ist schwer. Das geht dann wiederum im Idealfall nur mit einer entsprechenden digitalen Kommunikation. Also da ist für meine Begriffe eine große Offensive angesagt, auf ganz breiter gesellschaftlicher Ebene.
Also zum Beispiel übers Fernsehen durch Quacks und Co. oder Vorschalten vor den Nachrichten.
Ja, wobei auch da die Frage ist, wer schaut das noch? Ne?
Und aber damit könnte man ja vielleicht die ältere Gesellschaft
erreichen. Ist klar, die müssen dann, man muss dann genauso zielgerichtet vorgehen, wie man auch zielgerichtet Angebote schafft.
Ja.
Ne? Nur die Fernsehmacher oder Medienmacher wollen natürlich möglichst mundgerecht alles servieren und wollen ja auch, dass die bei der Stange bleiben und dass nicht irgendjemand abschaltet, nur weil man da mit irgendeinem Hinweis zwischendurch kommt. Ne? Das ist ja, also auch da, die Denkweise muss man durchbrechen.
Okay, also ist da noch ein ganz großes Ding mit der Sensibilisierung.
Klar, also wenn ich so, ideal wäre jetzt so nachmittags beim Senioren-TV mitten in Rote Rosen oder wie immer dieses heißt mag, einfach mal so einen kleinen Clip da rein. Die Gruppe ist sicherlich diejenige, die am ehesten anfällig ist für Täuschungsversuche im digitalen Bereich. Und da muss auch darauf hingewirkt werden, dass diese Anfälligkeit einfach zurückgeht. Es ist genauso wichtig, Vorsorge zu betreiben im digitalen Umgang, genau wie die das in ihrer Gesundheitsvorsorge sehr vorbildlich überwiegend alle machen.
Mhm.
Da werden alle Vorsorgetermine wahrgenommen, aber digital wird nicht vorgesorgt und das sollte man ändern.
Alright, wenn wir jetzt mal zum Abschluss aufsprechen zu kommen, wir haben jetzt ein bisschen aufgerollt, wie man präventiv sich schützen kann, worauf man achten muss. Sie hatten zwischendurch angesprochen gehabt, dass Daten auch verkauft werden.
Ja.
Das merkt man ja so als Kunde oder als Privatperson in der Regel gar nicht. Man gibt seine Daten irgendwo ein, wenn man jetzt zum Beispiel einen Bezahlvorgang abschließt und denkt, dann ist alles gegessen, man hat irgendwo ein Produkt erworben und bekommt das jetzt und ist aus der Sache raus. Inwiefern funktioniert der Datenverkauf im Hintergrund, den man gar nicht als Privatperson dann mitbekommt?
Der Datenverkauf funktioniert eigentlich natürlich im Untergrund, weil er ja nicht mehr rechtlich sauber abgewickelt werden kann. Es gab früher Agenturen, die haben mit Daten gehandelt, haben die erfasst, entweder selber hergestellt, indem sie einfach öffentlich zugängliche Stellen im Netz mal versucht haben zu nutzen und haben dann regelrechte Listen erstellt, sortiert und haben die angeboten. Und darüber hinaus hat man dann mal etwas gekauft. Man konnte auch früher in öffentlichen Stellen Daten kaufen. Das war alles relativ easy zu machen und dann hat sich daraus auch eine kleine Sparte der Gewerbetreibenden entwickelt und die gibt es jetzt natürlich offiziell nicht mehr. Also offiziell heißt, es gibt immer noch welche, die dann im Darknet oder auch weniger versteckt in normalen Bereichen unterwegs sind und dann anbieten, dass irgendjemand Daten bekommen kann für die Angebote von irgendwelchen Neuerungen, von irgendwelchen neuen Produkten, von Dienstleistungen, von Finanzdienstleistungen, oft auch im Bereich von Bitcoin und Co., wo man natürlich auch in einer Schiene unterwegs ist, wo es eh etwas grau wird in der rechtlichen Erfassung. Und da wird hinter den Kulissen natürlich ein Datengeschiebe stattfinden und das hat sich nie geändert. Man wundert sich manchmal ja auch, wieso bekomme ich denn eigentlich von wem auch immer auf einmal eine Mail oder Brief selten, aber Mail, manchmal auch eine Message auf irgendeinen Dienst. Das hat den Grund. Also die meisten haben sich ja nicht irgendwo eingetragen. Nur es gibt eben Eintragungen, die man gemacht haben könnte, irgendwann. Es gibt beispielsweise ja Tauschbörsen.
Für Daten?
Nee, Tauschbörsen für Medien. Das ist ein Urheberrechtsproblem. Aber wenn ich mir irgendwo einen Account anlege und da bin ich unbewusst von mir aus, aber schon in der Grauzone gelandet, ja, dann kann es sein, dass aus diesen Bereichen auch diese Daten weitergegeben werden und hinter den Kulissen für ganz andere Leistungen weitergegeben werden oder für auch am Markt verkauft werden. Das ist die Frage. Es gibt auch Mutmaßungen, das ist aber jetzt keine Verunglimpfung einer Branche oder sowas, aber dass jetzt auch gerade im Bereich von Datingportalen man schon aufpassen muss, dass man da seriös unterwegs ist, weil es ansonsten auch mit den Daten nicht weit her ist.
Und da fällt mir gerade erstmal auf, wenn ich überlege, Datingprofile sind ja wirklich nicht nur, dass man da Daten hat im Sinne von E-Bankkurs, sondern auch sehr private Einblicke in sein Leben gibt. Das ist
Profiling.
Und damit kann man ja zum Beispiel, okay, das ist jetzt eine liebe Annahme, wenn man jetzt zum Beispiel als Headhunter unterwegs ist, könnte man so jemanden finden. Aber auch auf der anderen Seite natürlich das Ganze ausnutzen, wenn man damit andere Absichten hat, die jetzt nicht so positiv gesegnet sind.
Klar.
Wow. Okay, also insgesamt ein besserer Umgang mit den eigenen Daten steht auf jeden Fall an erster Stelle, dass man sich und vielleicht sein Umfeld für das Thema sensibilisiert und auf der anderen Seite natürlich aktiv darauf reagiert, wenn man jetzt über Smartphone, Laptop, also andere Sachen, irgendwas bekommt, was komisch zumindest wird und das Bauchgefühl so ein bisschen anspringen lässt. Ich weiß, wir haben das bei uns, wo ich arbeite, dass wir jedes Jahr Schulungen absolvieren müssen, die genau darauf hinweisen, dass wir zum Beispiel eine echte E-Mail, eine Fake-E-Mail, Anführungszeichen, bekommen und dann sollen wir drei Fehler finden. Und wie sie gerade angesprochen oder wie du gerade angesprochen hattest, hat man das dann oben, dass man zum Beispiel in der Mail sieht, da steht nicht .de, .com oder irgendein anderes Länderkürzel, sondern auf einmal irgendwas wie XYC oder so. Das ist jetzt noch was Auffälligeres. Rechtschreibfehler in den einzelnen Nachrichtenüberschriften etc. Dass man da halt wirklich genau hinschaut und dann zweimal hinterfragt, ist das aus einem internen Kreis, wenn man jetzt im Unternehmen unterwegs ist, ist das von jemandem, den ich kenne, wenn man privat unterwegs ist, oder ist es von einem Unternehmen, wo ich wirklich mal einen Vertrag mit abgeschlossen habe oder was erworben habe?
Ja, das sind die heutigen Erkenntnisse, wie man da vorgehen kann. Die werden aber in einigen Monaten auch nur noch Makulatur sein, wenn die KI auch da Einzug gehalten hat und dann gibt es keine Rechtschreibfehler mehr.
Das ist ein guter Ansatz. Die KI ist ja seit einem Jahr, anderthalb Jahren mit ChatGPT wirklich am Boom gewesen, dass jeder auch irgendwo Berührungspunkte teilweise damit bekommen hat. Dadurch wird auch dann der Betrug im Datenschutz gefördert, richtig?
Auch KI steht wieder allen zur Verfügung, also auch der dunklen Seite der Macht.
Star Wars, ja. Ja, okay. Zur KI kommen wir nochmal in einem anderen Podcast. Ich bedanke mich herzlich schon mal für deine Zeit und dass du das Thema so gut aufgerollt hast.
Sehr gerne.
Für jeden, der Probleme in diesem Bereich hat oder vielleicht jetzt etwas hat, wo er sich ein bisschen verschämt oder so, Stefan ist bestimmt für eine Beratung offen, ein super Rechtsanwalt hier in Mönchengladbach, aber du beratest auch international oder national?
National sowieso und international haben wir ein Netzwerk von Kollegen.
Sehr gut, also kann man sich auch daran wenden. Die Website ist wie immer in den Shownotes verlinkt und vielen Dank dann nochmal für deine Zeit hier.
Ich danke dir.